alleine. Na, wir hatten immer ein volles Haus die Tage, finde ich super, dass so viel Interesse ist an Gott und seinem Wort. Und es ist ein großer Segen. Kinder haben wir heute auch da. Ihr könnt zurück so ein bisschen reden zwischendurch und diskutieren über das, was ihr hört. Gell? Ist nicht so ein Problem. Das Thema ist ja heute Staunen. Und ich möchte da ein Mike Iaconelli zitieren, der hat mal ein Buch geschrieben, Dangerous Wonder, der ist inzwischen schon gestorben. Aber er hat geschrieben über die Abgestumpftheit der Christen. Und da hat er ein Zitat gemacht, er hat es genannt, wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine okay Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Jesus verändert Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens in nette Menschen. Was ist passiert mit einer radikalen Christenheit? Eine Art Menschen, die Welt auf den Kopf gestellt haben. Und dann sagt er, ich bin bereit für ein Evangelium, das mein Herz vereinnahmt und mich aufwühlt. Ich möchte mich wieder überraschen lassen, dass ich selber für andere Menschen unberechenbar werde. Ich will als gefährlich gelten in einer langweiligen und abgestumpften Religion. Ich möchte einen Glauben, der als gefährlich eingestuft wird, in einer monotonen und berechenbaren Gesellschaft. Wir haben das Staunen verlernt. Wir haben vorhin in der Schriftlesung gelesen, im Lukas 18, über die Kinder, wo Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr mich nie ganz kapieren. Und diese Aussage Jesu ist ein klarer Hinweis darauf, ein erfülltes Leben werden wir nur dann haben, wenn wir mit Gott rechnen wie ein Kind. Kinder haben ja eine wunderschöne Eigenschaft. Wir haben auch ein paar schwierige, das wissen wir, gell? Aber die haben eine wunderschöne Eigenschaft. Kinder können über Dinge staunen. Die sind dauernd erstaunt und überrascht von neuen Dingen. Kinder rechnen mit Wunder. Und das macht Kinder so attraktiv, manchmal beneidenswert. Der große Staatsmann G.K. Chesterton hat einmal gesagt, ich habe mehr Erkenntnisse über den Sinn des Lebens gewonnen durch das Beobachten von Kindern als von allen philosophischen Werken, die ich in meinem Leben gelesen habe. Kinder beobachten ist eine schöne Sache. Vor allem so, wenn man älter wird, kann man sie wieder abgeben. Dann beobachtet man sie eine Weile, eine nette Sache. Ich habe ja selber drei und bei uns die Eva Maria, die ich schon mal erwähnt habe, die war immer ein bisschen anders wie die anderen. Die hat unheimlich, die ist gerne alleine. So, die spielt alleine für sich mit ihren Puppen. Und die hat zum Beispiel, die feiert gerne Geburtstage, aber bei uns sind halt nur 5 Geburtstage, ist ein bisschen beschränkt und die Freunde und so weiter. Und wenn länger jemand keinen Geburtstag hat, dann haben halt die Puppen Geburtstag gehabt. Und dann hat sie ihre Puppe in der Früh mitgebracht, auf den Tisch, da auf den Sessel gesetzt, die hat einen Kuchen gebacken für sie, Geschenke eingepackt, Kerze angezündet, Puppe hat Geburtstag. Das war für sie völlig real, ganz normal. Das Dümmste, das ich hätte sagen können, wäre, aber Eva, die Puppe, das ist doch nur ein Stofffetzen. Die hat ja keine Ahnung, was du da machst. Hätte ich das gesagt, die Eva, die hätte mich angeschaut und gedacht, ich bin nicht normal. Weil die Puppe ist real und die freut sich. Die ist so lebendig wie jeder andere Mensch. Weil für Kinder sind Wunder normal. Das ist Teil ihres alltäglichen Lebens. Die können staunen und das macht ihr Leben so erfüllt. Darum erzählen wir ja Kindern Märchen. Für die Kinder sind das keine Märchen. Nur für dich. Für die Kinder ist es real. Und der Unterschied zwischen einem Märchen und dem Evangelium ist, Märchengeschichten sind nur fantastisch. Die Bibel ist eine fantastische Wahrheit. Und das ist der Unterschied. Ist euch aufgefallen, für die, die Kinder haben, je älter Kinder werden, desto mehr Reiz braucht es, um sie zu begeistern. Ich war lange Höhlenforscher. Wir haben bei uns viele Höhlen erforscht. Und bei uns, die Erwachsenen dürfen auch diskutieren, gell? Kein Problem. Nicht nur die Kinder. Je älter Kinder werden, desto mehr Reiz braucht es, um sie zu begeistern. Als Höhlenforscher, früher bin ich oft dann nach Hause gekommen, so nach 4-5 Tagen, meistens waren wir so lange in der Höhle unterwegs. Wir haben viele Höhlen bei uns, die längste ist 92 Kilometer lang, brauchst ganz schön lange, bis rein und rauskommst. Aber der Lukas damals ist der Älteste, der war 9, die Lisa 7, die Eva 3. Und beim Lukas habe ich gesagt, Lukas, gestern war ich in Dachsteinloch, so heißt unsere Höhle, und bin durch einen ganz engen Gang durchgekrochen und da war eine riesige Halle oder ein Höhlenskorpion, gibt es auch, ganz klein, transparent. Und dann sagte Lukas, wow. Bei der Lisa sage ich, gestern war ich im Dachsteinloch und bin durch einen ganz engen Gang durch, sagt sie, wow. Und bei der Dreijährigen sage ich, gestern war ich im Dachsteinloch und sie sagt, wow. Was ist der Unterschied? Der Neunjährige, der braucht das Höhlenskorpion, um ihn zu staunen zu bringen. Für die Siebenjährige genügt der enge Gang und für die Dreijährige genügt das Loch. Je älter wir werden, desto mehr Reiz braucht es, um uns zu begeistern. Und seht ihr, der größte Verlust, den ein Mensch erleben kann, ist der Verlust seines kindlichen Glaubens, nicht kindisch, der Verlust seines kindlichen Glaubens, der Verlust einer gesunden Naivität, der Verlust der ersten Liebe. Wenn wir das verlieren, haben wir eigentlich alles verloren. Denn wenn ein Mensch diesen kindlichen Glauben verliert, dann verliert er den Geist der Dankbarkeit, er verliert das Staunen und damit verliert er den Sinn seines Lebens. Seht ihr, ein staunender Mensch ist ein dankbarer Mensch. Ein dankbarer Mensch staunt. Ich habe gerade kürzlich einen Spruch gelesen, der heißt, nicht immer ist der Glückliche dankbar. Aber der Dankbare ist immer glücklich. Sein Geheimnis. Und seht ihr, wenn sogar ein Kind für den Weihnachtsmann dankt, haben wir niemand, dem wir danken können für unsere Gesundheit. Für die Schönheit der Schöpfung. Für unsere Lieben zu Hause. Für den Geschmack einer guten Mahlzeit. Oder für das Wunder eines Sonnenuntergangs. Seht ihr, es ist so verschieden. Für den einen ist die Sonne ein Glutmugel, der heiß ist. Für den anderen ist der Sonnenaufgang ein Wunder Gottes. Kommt drauf an. Für den einen ist Jesus Christus der allerliebste und begehrenswerteste. Für den anderen ist er ein toter Mann, der mal ganz okay war. Kommt drauf an. Und die Frage ist jetzt, wie können wir als erwachsene Menschen dieses Staunen erhalten bzw. neu erlernen? Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen reden. Wie lernt man wieder neu zu staunen? Und die Antwort ist in der Anbetung Gottes. Das Wort Anbetung, wenn man das erwähnt, da gibt es einige unter euch, die sagen, das ist ja furchtbar. Anbetung, ich bin schon froh, wenn ich den Gottesdienst von 10 bis 11 überlebe. Und wenn man dann sagt, im Himmel wirst du eine Ewigkeit anbeten, denkst du dir, das kann ja schön was werden da oben. Da gehe ich lieber sonst wohin. Denn wisst ihr, warum das so ist? Weil für viele Christen ist Anbetung eine passive Sache. Ich setze mich rein und dann schaue ich zu. Wenn die Musikband gut spielt, ja, dann war die Anbetung ganz okay. Wenn die Predigt auch gut war, dann war es halt auch okay. Aber wenn nicht, dann war die Anbetung schlecht. Für viele Christen ist Anbetung etwas Passives, wo sie zuschauen. Und das ist ein völlig falsches Verständnis. Anbetung ist etwas Aktives. Und wenn man lernt, dass die Anbetung Gottes etwas Aktives ist, lernt man in der Anbetung wieder neu zu staunen. Ich finde zurück zum Sinn des Lebens. Im Lukas Kapitel 5, Vers 26, da heilt Jesus einen Gelähmten und dann lesen wir, da ergriff, Staunen ergriff die Menschen, und sie priesten Gott, sie preisten Gott, sie beteten Gott an. Staunen und Anbetung geht oft miteinander. Ich möchte euch da etwas vorlesen von Robert J. Morgan. Der hat Folgendes geschrieben. Er sagt, die Bibel sagt, dass wir den Herrn erhöhen oder groß machen und uns an ihm erfreuen sollen. Was heißt das? Vor einigen Tagen beobachtete ich von meinem Balkon aus den Vollmond. Er war so hell und schien so nahe zu sein wie meine Gartenlampe. Ich holte ein Fernglas, fixierte es mit meinen Händen und vergrößerte damit den Mond. Mit anderen Worten, ich machte den Mond größer für meine Augen. Als ich den Mond so mit dem Fernglas studierte, wurde ich zunehmend überwältigt von den bronzefarbenen Ebenen, den Umrissen der Berge und den gigantischen Kratern. Was geschieht, wenn wir den Herrn erheben oder vergrößern? Genau das. Wir schauen auf den Herrn und machen ihn größer für unsere Augen. Wir studieren ihn, bis wir überwältigt sind von seinem Licht, seiner Liebe, seiner Gnade und seiner Fürsorge. Und während wir das tun, kommt das nächste Eigenschaftswort ins Spiel. Wir erfreuen uns an unserem Gott. Christus groß zu machen, bringt Freude in unser Herz. Denn dort beginnt das Staunen. Und wisst ihr, warum wir uns treffen als Christen? Nicht, weil es Tradition ist, sondern wir wollen gemeinsam Christus Größe machen, damit wir zurückfinden zum Staunen. Darum treffen sich Christen. Ich weiß nicht, ich hoffe, es ist dir schon mal passiert, ich bin sicher, dass es so ist, dass du einen Sonnenuntergang beobachtest oder durch einen verschneiten Winterwald gehst, wo die Schneekristalle funkeln, oder durch eine Blumenwiese läufst und du bist so überwältigt von der Schönheit dieses Moments. Das sind die größten Momente des Glücks. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich nehme an. Jeder auf seine Art und Weise. Das sind die Momente, da möchte man eine Kamera und alles fotografieren, aber es geht sowieso nicht. Du möchtest sogar ein Gedicht schreiben vielleicht. Und das sind diese Momente des Glücks, wo man sich wünscht, ich hätte jemand an meiner Seite, mit dem ich meine Freude teilen kann. Matthäus 12, 34 steht, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das heißt, wenn das Herz voll ist, dann will es sich mitteilen. Das ist, wenn sich jemand verliebt. Der muss es jemand erzählen. Du, ich habe mich verliebt. Das ist eine super Frau oder was, Mann oder was immer. Das muss jemand erzählen. Manche Männer vor allem, die, wenn sie ein Haus bauen, da geht meine Frau sich immer gewundert, der Rohbau, da gehe ich am Abend 10-mal rum, denkt sie, wo schaut der denn Rohbau an, ist ja hässlich. Aber der Mann freut sich an dem Rohbau, an dem er gearbeitet hat. Und das bereitet ihm eine Freude, dazustehen und dieses graue Gebäude anzuschauen. wenn ein anderer Mensch zum Glauben an Jesus findet, das ist oft eine Riesenfreude. Da gibt es auch eine Party im Himmel, jedes Mal. Für mich ist es, wenn ich auf einem Berggipfel stehe, speziell wenn ich eine schwierige Wand gemeistert habe, das ist so ein Gefühl der Freude, da oben zu sein, es geschafft zu haben. Und es tut fast weh, wenn man in diesen Momenten niemand hat, dem man dafür danken kann. Und seht ihr, Freunde, jetzt ist der Unterschied zwischen einem Atheisten und einem Christen. Ein Atheist kann sich genauso am Sonnenuntergang erfreuen wie jeder Christ. Ein Atheist kann sich genauso freuen, die Wand durchzuklettern und am Berggipfel zu stehen wie ich. Aber ein Unterschied. Wenn ich am Berggipfel stehe, ich habe jemanden, dem ich dafür danken kann. Und das hat er nicht. Und damit wird meine Freude verdoppelt und vervielfacht. Denn wenn du deine Freude mitteilst, verdoppelt sie sich. Und das ist das Glück, das ist diese Anbetung. Wenn man vor, seht ihr, Gott anbeten heißt Gott wertschätzen. Gott zu sagen, wie wertvoll er ist für mich. Das ist Anbetung. Es ist interessant, vor ein paar Jahren, ich gehe oft mit meinen Tourenski auf den Berg rauf. Wenn ich zu Hause bin, mache ich das öfter mal. Tags oder nachts, ist egal. Und da kam ich auf den Berggipfel rauf und da saß ein Bergführerkollege von mir. Der Sepp heißt er. Hans-Franz Sepp heißt bei uns jeder Depp. Ich bin der Hans, gell? Und da habe ich ihn sitzen gesehen und ich wusste, der ist gläubig geworden und er hat da gebetet und so. Und ich habe ihn aber vorher oft getroffen, er ist ja gerade Christ geworden. Und da habe ich ihn gefragt dann, was hast du früher so am Berggipfel gemacht, als du Gott nicht kanntest? Wie hast du das damals erlebt? Dann habe ich gesagt, ich weiß auch nicht genau, aber da bin ich halt da gesessen und dann habe ich mir gedacht, um 8 Uhr ist ein guter Film, da muss ich auch noch runterkommen. Und das war es ungefähr. Dann sage ich, was tust du jetzt? Jetzt danke ich Gott für den Moment, ich kann es so richtig genießen. Sieh, das ist der Unterschied. Der bekannte Oscar Wilde, nicht bekannt als Christ, sondern eher als Atheist, hat einmal gesagt, der Grund, warum wir Sonnenuntergänge nicht wertschätzen, ist, weil wir nicht dafür bezahlen müssen. Wisst ihr was? Oscar Wilde hat Unrecht. Du kannst für Sonnenuntergänge bezahlen, indem du dem dankst, der ihn geschaffen hat. Gott danken, in Liebe Gott wertschätzen, das nennt die Bibel Anbetung. Und seht ihr, warum ist Anbetung so wichtig? Als Menschen existieren wir ja nicht nur, jeder von uns hat Gefühle und Emotionen. Du bist heute nicht ohne Emotionen aufgestanden, auch wenn du emotionslos hier sitzt. Du bist aufgestanden und irgendwas hast du gefühlt. So oder so. Und eins der fundamentalsten Gefühle, das der Mensch erlebt, ist das Gefühl der Einsamkeit. Das ist einer der tiefsten und existenziellsten Emotionen. Frauen reden offener darüber, als Männer es tun. Junge Menschen drücken ihre Einsamkeit oft mehr aus als Erwachsene. Übrigens, weil Männer nicht darüber reden, dann enden sie oft in der Psychiatrie. Einmal haben sie Elvis Presley gefragt, er soll sein Leben mit einem Wort beschreiben. Hat er gesagt, lonely, einsam. Du kannst nämlich von tausenden Menschen umgeben sein, kannst extrem einsam sein. Du kannst im Vereinslokal sitzen und extrem einsam sein. Die Stammtischsitzer, gibt es die bei euch auch? So Stammtische, die Biertische da, die gibt es bei uns in den Alpen, gell? Die Stammtischsitze, wir nennen sie die Inneralpinen Taliban. Weil sie sind ausschließlich männlich, Sie haben immer recht und sie tragen eine seltsame Kopfbedeckung. Aber du kannst sogar in so einem Kreis sitzen und extrem einsam sein, weil du dich nicht verstanden fühlst. Du kannst in einem Bauernhaus mit 3 Generationen leben und extrem einsam sein. Du kannst hier in Scheideweg wohnen mit 100 anderen und extrem einsam sein, weil du dich nicht verstanden fühlst. Das Gefühl der Einsamkeit ist ein Dilemma der Menschen. Und ich möchte euch zeigen, wie Anbetung die Antwort auf dieses Dilemma ist. Denn seht ihr, Leben besteht in erster Linie, und je älter ich werde, desto mehr merkt man das, alles, was übrig bleibt von einem Menschenleben, sind Beziehungen. Nämlich liebende Beziehungen, die eine zu Gott und zu anderen Menschen. Das befriedigt unsere tiefste Sehnsucht. Geld verdienen, Karriere zu machen, das kann mal spannend sein eine Zeit lang, aber das ist nicht Leben. Das kann ich dir leicht beweisen. Du arbeitest vielleicht für dein Auto für viele Jahre oder für dein Haus noch mehr Jahre. Aber wenn dein Haus abbrennt, was rettest du zuerst, dein Kind oder den Kasten? Wen umarmst du öfter, dein Kind oder dein Auto? Siehst du, die tragischsten Momente im Leben sind nicht, wo dein Haus abbrennt oder du deine Anstellung verlierst. Die tragischsten Momente im Leben sind jene, wo Beziehungen zerbrechen. Darum sind Scheidungen so schmerzhaft. Das sind die einschneidendsten Erlebnisse im Menschenleben, wo Beziehungen zerbrechen. Denn eine gebrochene Beziehung ist der Tod. Darum übrigens lesen wir in der Bibel, hat Gott gesagt, wenn du dich von mir abwendest, du wirst des Todes sterben. Beziehung ist gebrochen. Und Beziehungen zerbrechen immer entweder durch Tod oder durch Sünde. Das sind die 2 Dinge, die Beziehungen zerbrechen. Und wenn wir verstehen, dass der Mensch in seiner Einsamkeit sich nach Beziehung sehnt, verstehen wir, warum wir Gott brauchen. Warum brauchen wir Gott so notwendig? Weil das Gefühl der Einsamkeit so existenziell ist. Wir brauchen Jesus Christus. Und wenn du mit Jesus lebst, du bist nie alleine. Leider vergessen wir es allzu oft. Aber ich bin nicht alleine. Wenn ich jetzt dann ins Auto steige, fahre nicht ich nach Friedrichshafen, wir fahren nach Friedrichshafen. Ich bin immer zu zweit. Übrigens, hier ist der Punkt, wo der Glaube an Jesus sich von allen anderen Religionen absolut und für immer abhebt. Buddha spricht niemals über eine persönliche Beziehung zu ihm oder zu Gott. Du wirst nie hören, dass Allah eine persönliche, liebende Beziehung mit dir eingehen will. Hinduismus spricht niemals über einen persönlichen, liebenden Gott. Nur Gott, der Vater, wie er sich in Jesus offenbart hat, spricht über eine persönliche Beziehung zu seinen Geschöpfen. Das ist einzigartig und hebt das Christentum für immer von allen anderen Religionen ab. Das ist der Unterschied, neben einigen anderen. Und auf diese Beziehung, Geschöpf und Schöpfer, ist der Mensch hingeschaffen. Und die Art und Weise, wie man in dieser Beziehung lebt, ist Anbetung, Wertschätzung, Dank, Bitte und so weiter. Übrigens darum, im Neuen Testament lesen wir 196 Mal, ich weiß es genau, weil ein deutscher Theologe hat seine Doktorarbeit darüber gemacht, 196 Mal lesen wir, dass wir in Christus sind und Christus in uns. Fast 200 Mal. Warum? Um uns Sünde zu vergeben? Nein. Wenn Jesus nur gekommen wäre, um Sünde zu vergeben, das könnte er vom Kreuz aus tun. Dazu muss er nicht in dir wohnen. Um dich mal in den Himmel zu bringen? Auch nicht. Das könnte er vom Thron aus tun. Warum muss Jesus in uns wohnen? Weil wir geschaffen sind für eine enge Beziehung. Und es gibt keine engere Beziehung, als wenn jemand in dir ist. Das ist übrigens ganz interessant. Wir reden ja in der deutschen Sprache nicht, wenn du befreundet bist, sagst du nicht, ich bin befreundet in meine Freundin. Du sagst, ich bin befreundet mit meiner Freundin. Du sagst auch nicht, ich bin verheiratet in meine Frau, ich bin verheiratet mit meiner Frau. Aber es gibt eine Ausnahme, und das gefällt mir. Wenn du verliebt bist, bist du nicht verliebt mit dem Mädchen, du bist verliebt in das Mädchen. Und seht ihr, das ist ein wunderschönes Bild. Wir sind in Christus, vereint mit Christus und verliebt in Christus. Und das ist, weil wir geschaffen sind für diese Beziehung. Das ist der Sinn unseres Lebens. Natürlich, am Weg zur Anbetung müssen Hindernisse überwunden werden. Ich spreche so viel mit Christen darüber und ich höre immer dasselbe. Und ich verstehe das, weil ich bin ja genau im selben Boot. Wir sind alle im selben Boot. Da sagt man, ja, diese Anbetung, die Wertschätzung und das Reden mit Gott, ich finde einfach keine Zeit dazu. Der andere sagt, du weißt was, ich bin jetzt 20 Jahre Christ, ich habe festgestellt, das Beten, das bringt mir nichts. Der andere sagt, du, ich habe schon so oft probiert zu beten, aber der sagt ja sowieso nichts zu mir. Der andere sagt, ich finde, Gebet ist im Prinzip für mich Zeitverschwendung. Es braucht manchmal eine gewisse Zeit, bis unser Herz und unser Sinn Gott in der Anbetung erlebt. Das stimmt. Aber ich möchte euch was sagen. Wenn man lernt, in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu leben, es auch pflegt, dann werden alle anderen Dinge leichter. Weil wir dann aus seiner Kraft leben. Und speziell, wenn man in einem Werk arbeitet wie hier oder ich im Dauernhof, ich merke bei mir, wenn diese intime Gemeinschaft mit Jesus, wenn ich die vernachlässige, dann funktioniere ich zwar, aber es ist kein Leben, keine Dynamik da. Keine Realität. Nur noch Worte. Es gibt keinen Ersatz, Freunde, für die persönliche Zeit der Wertschätzung für Gott, hören auf Gott, reden mit Gott. Ich gehe oft spazieren, trinke mit Jesus einen Kaffee und rede mit ihm und höre auf ihn. Das ist nicht immer spannend, aber eins muss ich sagen. Es sind die schönsten Momente, die ich in meinem Leben bis jetzt gehabt habe. Schöner als die schönsten Momente mit meiner Frau. Weil diese Momente, Gott selbst erfüllt all deine Sinne und dein Sein. Und in dieser Anbetung Gottes bin ich ganz Mensch. Jesus hat gebetet beim hohenpriesterlichen Gebet, ich bete, dass sie eins seien, so wie Vater, du in mir, ich in ihnen und sie in mir. Da ist man ganz Mensch in dieser Anbetung Gottes, denn dazu bist du geschaffen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Das ist ein guter Maßstab. Denk mal nach, gerade für jene, die vielleicht im vollzeitlichen Dienst sind, ist es dir ein größeres Anliegen, mit Menschen über Gott zu reden oder mit Gott über Menschen zu reden? Wenn du nur, oder prüfe dich auch mal, wann betest du? Wenn du feststellst, ich bete eigentlich nur, wenn ich hier vorne stehe oder im Gebetskreis, dann ist dein Gebet eine Show. Darum sagt Jesus, geh in dein Kämmerlein. Das funktioniert bei mir nicht, da schlafe ich dauernd, ich gehe spazieren. Aber da, wo wir im Privaten, wie wir im Privaten mit Christus leben, das ist der Maßstab unserer Beziehung mit ihm. Nicht, was du öffentlich tust, das kann alles Show sein. Darum seid nie beeindruckt, was hier gesagt wird. Seid beeindruckt über das Leben der Menschen. Und ein letzter Bibelabschnitt und dann bin ich fertig. Lukas 7. Eine der schönsten Geschichten über Anbetung, der schönsten Passagen. Lukas 7, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging ins Haus des Pharisäers hinein und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, sie war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er im Haus der Pharisäer zu Tisch war, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl und trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit ihren Haaren zu trocknen. Sie küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sagte er sich, wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Denare schuldig, der andere 50. Weil sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Sag doch, welche von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt, mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sagte zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Denn sie ist die Geschichte, wie man anbetet. Diese Frau kam völlig uneingeladen, völlig unpassend in das Gespräch von zwei Theologen. Sie fiel zu seinen Füßen, benetzte die Füße mit Tränen, mit Öl und wischte sie mit Haaren ab. Und diese Geste sprach Bände über ihre unendliche Dankbarkeit und Wertschätzung Jesu gegenüber. Und jeder, der das gesehen hat, außer dem Arrogantesten, muss er sprachlos lassen. Und das ist das Herz von Anbetung. Jesus wertschätzen. Und darum habe ich eine abschließende Frage an dich. Wann hast du Jesus zum letzten Mal gesagt, wie sehr du ihn schätzt? Wann hast du zum letzten Mal angebetet? Denn es ist diese Anbetung, die uns wieder staunen lernt und damit Sinn im Leben gibt. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du uns geschaffen hast für die persönliche, intime Beziehung mit dir selbst, Vater und Kind, Mutter und Kind, Bruder und Bruder. Herr, du nimmst so viele Vergleiche, um zu zeigen, dass wir für eine persönliche Beziehung geschaffen sind. Ehemann und Ehefrau, all die Vergleiche, die du verwendet hast, um uns zu zeigen, dass du mit uns leben möchtest. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir in der Anbetung, in der Wertschätzung deiner selbst wieder zurückfinden zum kindlichen Staunen, zu einer gesunden Naivität, zur ersten Liebe. Und mein Gebet ist, Vater, dass wir dies immer wieder neu entdecken, immer wieder neu auf unseren Stationen des Lebens, bis wir da sind, wo wir so sind wie du, wenn wir in deiner Gegenwart sind, ein für alle Mal, und dich so sehen, wie du wirklich bist. Bis dahin, Vater, wollen wir lernen, dich anzubeten, dich wertzuschätzen, dich zu lieben und damit staunen zu lernen. Danke, Herr, für das, wer du bist und dass du uns liebst. Amen.